Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Grund für die Sorge des Paulus im Anfang, seine Sorge um Israels Rettung. Und dies ist, dass Gottes Bemühungen um Israel umsonst bleiben. Gottes Bemühungen um Israel bleiben leider umsonst. 14 bis 21. Dieser Teil, den kann man wieder aufteilen in vier Abschnitte. Zuerst haben wir die Verse 14 bis 17. Die Ursache für die Verwerfung Israels, die Sorge, die Ursache für die Sorge des Paulus, liegt nicht an einem Mangel an Möglichkeit zu glauben, oder es liegt nicht an einem Mangel an Möglichkeit zu glauben. Daran liegt es nicht bei Israel, dass es nicht glauben könnte. Und jetzt werden drei Gründe angegeben, weshalb Israel genügend Möglichkeit zu glauben hat. Erstens, Gott hat für Boten gesorgt. 14 und 15. Wie also sollen sie anrufen? Denn das Anrufen bringt den Glauben zum Ausdruck. Aber wie soll man anrufen, an den man noch nicht glaubt? Wie sollen sie aber an einen glauben, von dem sie noch nicht hörten? Zuerst muss man etwas wissen, bevor man glauben kann. Und dann, wenn man glauben kann, dann kann man auch anrufen. Aber wenn man nichts gehört hat, dann kann man nicht glauben. Wie sollen sie aber hören ohne Verkündiger? Dies sind klassische Fragen für die Mission. Und die sollten uns immer wieder bewegen. In diesem Zusammenhang jedoch sind sie der stille Beweis für das, was Gott für Israel getan hat. Meine jüdischen Freunde, warum meint ihr, dass Gott sich so bemüht hat? Warum meint ihr, dass Gott sich um Boten bemüht hat und zu euch gesandt hat? Weil man Boten braucht, um zu hören. Und man muss hören, um glauben zu können. Und man muss glauben können, um anzurufen. Und deshalb hat Gott sich um Boten bemüht. Deshalb diese ganze Bewegung, sagt Paulus. Ich bin doch nicht von mir aus freien Stücken missional geworden. Ich bin doch von Gott gesandt. Wie es übrigens in euren alttestamentlichen Schriften steht, ja? Jesaja 52. Wie lieblich sind die Füße derer, die über die Berge gehen und das Evangelium verkünden, Vers 15. Sie müssen gesandt werden, nicht von Menschen, sondern von Gott. Er ist es, der die Boten sendet. Wenn die Frage aufgeworfen wird, wie sollen sie aber verkünden, wenn sie nicht gesandt werden? Das ist kein Aufruf an die Gemeinde, Boten auszusenden. Die Gemeinde in der Bibel sendet keine Boten. Nur Gott sendet Boten. Sie haben kein Beispiel davon, dass Gemeinden Boten aussenden. Sie lassen sie gehen, aber Gott sendet sie. Er ruft sie, beruft sie, er sendet sie hinaus. Hier geht es ebenfalls um das Senden Gottes, so wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die die gute Botschaft oder guter Dinge sagen. Gott hat für Boten gesagt, deshalb ist es möglich zu glauben. 16 und 17. Gott hat für Botschaft gesagt. Er hat für die richtige Botschaft gesagt. Jedoch nicht alle gehorchten der guten Botschaft, denn Jesaja sagt, Herr, wer glaubt unser Gehörtes? So in Jesaja 43, Vers 1. Demnach, wenn das stimmt, was in Jesaja 53, Vers 1 geschrieben steht, und das stimmt schon. Denn Jesaja sagt, wer glaubt unser Gehörtes? Demnach ist der Glaube aus dem Gehörten. Das Gehörte ist aber durch den Ausspruch Gottes. Es ist also Gottes Botschaft. Luther übersetzt Predigt. Nun, die Predigt wird gehört. In dem Sinne ist es eine Predigt. Wörtlich das Gehörte. Aber das Gehörte ist zweierlei. dass das gepredigt wird, und wenn es gepredigt wird, kann es gehört werden. Jesaja predigt, was er von Gott bekommen hat, und für das Volk ist es gehörte Predigt. Aber niemand glaubt, oder wenige glauben diesem, dass sie hören, dieser Predigt. Wenn es in Vers 17 heißt, der Glaube kommt aus dem Gehörten, dann denken wir, sollen wir nicht an eine mechanische Glaubensentstehungsweise denken. Wie kann jetzt Glaube entstehen? Ja? Glaube ist von vornherein die Fähigkeit eines Menschen, Ja oder Nein zu einer Botschaft zu sagen. Man braucht gar nicht lange zu suchen nach dem Glauben. Jeder hat Glauben. Es geht um Fakten. In der Begegnung mit einer Botschaft äußert sich Glaube oder Unglaube. Es geht also um die Wahrhaftigkeit einer Botschaft, die Glaubwürdigkeit einer Botschaft. Und Paulus sagt, der Glaube an Jesus Christus kann erst an der Botschaft entstehen. Wie kann man glauben, wenn keine Botschaft da ist? Es muss zuerst gepredigt oder etwas gehört werden, bevor man glauben kann. Glaube kommt, wo gepredigt wird. Nicht immer, aber erst dann kann es kommen, ja? Das will Paulus sagen. Glaube kann erst kommen, wo gepredigt wird, wo eine Botschaft gehört wird. Wo kommt aber die Botschaft her? Die Predigt. Es darf nichts anderes gepredigt werden, als was Gott gesagt hat. Ja? Die Predigt, das Gehörte, was der Mensch hört, was hiervon am Sonntag gepredigt wird und irgendwann, das muss von Gott gesprochen sein. Ja? Ausspruch Gottes, sagt Paulus hier. Wort Gottes, also von Gott gesprochen. Wir können nur weitergehen. Wenn die Leute dort etwas hören, um glauben zu können, dann muss es hier Gottes Wort sein. Von Gottes Ausspruch. Was Gott bereits gesprochen hat, das sollen wir sprechen. Und dann kann geglaubt werden, kann aber auch Nein gesagt werden. Aber Bedingung für irgendwelchen Glauben, der zustande kommen soll, ist gepredigtes Wort Gottes. Wenn wir aber unsere eigenen Geschichten erzählen, oder unsere eigenen Gedanken, die gerade per Assoziation entstehen, wenn wir hier einiges lesen, dann kann hier nicht Glauben entstehen. Ja? Es muss Gottes Wort in neuen Worten, aber dieses Wort muss gesagt werden. Und genieren wir uns nicht, die sie am Wort arbeiten und lehren, weiternehmen, viel zu zitieren. Sie können es wörtlich tun, sie können es mit anderen Worten tun, aber Predigten, Bibelarbeiten sollten gespickt voll von Bibelzitat sein. Das ist das Beste. Hier und da eine Illustration, aber es ist in der Begegnung mit Gottes Wort, wo man ein Mensch Vertrauen gewinnt, wo er Hoffnung gewinnt. Gott hat für Botschaft gesorgt. Der Grund liegt nicht daran, dass Gott nicht für Boten und Botschaft gesorgt hat, sondern den hat er in Vers 16 angegeben, den wird er noch einmal angeben, der liegt im Nichtgehorchen der Botschaft. Die Botschaft ist da, aber man hört nicht auf sie. Übrigens, im Griechischen ist es so wie im Deutschen, da haben wir sehr schöne Wortparallelen. Gehorchen und Hören gehen zusammen. Und so auch im Kontext. So auch im Englischen. Es muss gehört werden, dann muss gehorcht werden. Man muss sich unterstellen. Jetzt das nächste. Wenn Israel nicht dabei ist, dann liegt es nicht an einem Mangel an Kenntnis. Es ist ein gewisses Wissen, eine gewisse Kenntnis liegt vor. Zweierlei grundsätzlich hierzu. Einmal Vers 18. Paulus hält fest, Israel hat gehört und deshalb weiß es. Und zweitens, Israel hätte verstehen müssen, was es hörte. Und das beweist er in den Versen 19 und 20. mit einem alttestamentlichen Wort aus Psalm 19 zeigt er, dass Israel gehört hat. Das heißt, so wie die Stimme der Schöpfung hinausgeht, so ist die Stimme des Evangeliums hinausgegangen. Das ist eine Parallele. So wie in Psalm 19 die Stimme der Schöpfung hinausgeht, so ist die Stimme des Evangeliums hinausgegangen. Israel hat diese Stimme vernommen. Jetzt kommt aber das Schwierige. Vers 18 könnte auch schon schwierig sein, eben wenn man es zu direkt nimmt. Aber Vers 19 und 20 könnten schwierig sein, wegen eines Wortes. Ich muss es anders sagen. Es ist die Frage, wie man dieses eine Wort in Vers 19 versteht. Und ich habe etwas gerätselt und ich gebe Ihnen meine Meinung, meine Lösung, die mir am plausibelsten ist. Ich habe hier lange geackert, was natürlich nicht für Genauigkeit wirkt. Man kann lange ackern und immer noch ungenau oder zum falschen Ergebnis gekommen sein. Aber ich habe mir schon Mühe gegeben und dies ist meine bisherige Auffassung, dass in Vers 19 es nicht um Kennen geht, sondern um Verstehen. Dasselbe Wort kann wohl beides bedeuten. Im Zusammenhang scheint Paulus es zu gehen um die Frage, verstand Israel? Oder besser, hat Israel überhaupt nicht verstanden? Es hat doch gehört. Woran liegt es jetzt? Israel hat doch wirklich gehört. Ja, wenn man hört, dann müsste man noch wissen. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, und die, an die denkt jetzt Paulus. Könnte sein, wenn man nicht hört, dass man nicht versteht. Nicht wahr? Jetzt wollen wir der Frage einmal nachgehen. Hat Israel nicht verstanden, was es hörte? Jetzt zitiert er alttestamentliche Worte, um das zu widerlegen. Nee, daran liegt es nicht. Israel hat schon verstanden. Ja, Moment einmal, wenn nicht verstanden, dann hätte es verstehen können. So müssen wir vielleicht sagen, ja? Es hätte verstehen können. Dafür gibt er Grund an. Einmal aus Mose und einmal, Vers 20, aus Jesaja. Interessant ist ein kleines Wort in Vers 19. Zuerst. Zuerst spricht Mose. Dies will nicht nur eine gewisse Reihenfolge andeuten. Erstens Mose, zweitens Jesaja. Wenn er zu Jesaja kommt, sagt er nicht zweitens. Ich glaube nicht das, was Paulus sagen will. Sondern vor allem möchte ich euch sagen, Mose, ja, auf den ihr so großen Wert legt, der ist der Erste, den ich jetzt anführen möchte. Ja? Also wenn ich Mose zitiere, das müsste doch Gewicht haben. Also zuerst Mose. Zuerst spricht Mose, ich werde euch zur Eifersucht reizen, das ist der 5. Mose, ja? In den Warnungskapiteln, wo Israel informiert wird über die Möglichkeit des Abfalls, da steht dieses Wort. Da holt Paulus dieses Wort. Das ist sehr, sehr passend. Das müsste jeder Israelit verstehen, was hier gesagt wird. Ich werde euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk. Über ein unverständiges Volk werde ich euch erzürnen. Also, Nicht-Israeliten, die können angenommen werden. Die macht, die können verstehen. Jemand, der nicht Israelit ist, der für einen Israeliten unverständlich gilt, der versteht und der nimmt an, ja? Und du wirst nur eifersüchtig. Ja, wenn du wenigstens eifersüchtig würdest und auch kommen würdest, ja? Aber Gott sagt, ich will es versuchen. Ich werde euch zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk, über ein unverständiges Volk. Werde ich euch erzürnen. Also zweierlei. Dass Nicht-Israeliten angenommen werden, das macht eifersüchtig. Hier hätte man aufhorchen sollen. Das zweite, unverständige Heiden, die kommen in den Genuss des Heils. Aber, in Anführungsstrichen, verständiges Israel, das wird nur erzürnt. Zwei Reaktionen. Eifersucht und Zorn. Bei Eifersucht hätten sie aufhorchen sollen. Aber da sie das nicht taten, wurde Mangel an Eifersucht zu Zorn. Ich habe mich vorhin versprochen. Also jetzt Jesaja. Jesaja bezeugt, Vers 20. Jesaja erkühnt sich und sagt, ich wurde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Ich wurde offenbar denen, die nicht nach mir fragten. Nichtsuchende, sagt Jesaja, finden. Nichtfragende, die erkennen. Ja, dann liegt die Frage nahe. Wenn solche Leute gefunden haben, wenn solche Leute verstehen, warum denn nicht Israel? Also bei Mose und Jesaja wird es deutlich. Weil Israel gehört hat, müsste es doch verstehen können. Denn die haben es verstanden und die waren ja gar nicht so weit. Das ist die Argumentation. Sehen Sie, Paulus winkt. Das sagt er nicht einfach so und basta und fertig, sondern der zitiert, der beweist, der überlegt, der argumentiert, ja, resoniert, vom Französischen her. Das müssen wir auch lernen. Beweise anführen. Man zitiert das Schrift, man zieht der Schlüssel und dann zitiert er wieder Schrift. Und jetzt das Letzte. Vers 21. Hier sind zweierlei Gedanken. Im ersten Teil, es liegt nicht daran, dass Gott nicht beharrlich eingeladen hätte. Gott hat zu Israel gesagt, Jesaja, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem ungläubigen Volk. Daran liegt es nicht. Gott hat sich um Israel bemüht. Woran liegt es dann? Es liegt daran, dass Israel im Unglauben beharrt. Ich habe meine Hände ausgestreckt zu einem ungläubigen Volk. Ist das das Letzte? Was ist das Letzte in Kapitel 10? Ungläubig und was? Dass ich nicht sagen lasse. Oder widerspenstig. Es bleibt nicht beim Unglauben, sondern man liefert Opposition. Ja. Der Widerstand, in diesem Unglauben verharrt Israel bis zum Widerspruch. Es widerspricht eigentlich. Das ist der Sinn des Wortes, widersprechen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 11. Da sieht es etwas besser aus. Kapitel 10 ist ein sehr trauriges Kapitel, aber für uns ist sehr viel da drin für die Evangelisation 1 bis 13 und für die Mission 14 bis 21. Die kann man auch so auswerten, ich würde dazu Mut machen, jetzt habe ich mir nicht dazu Zeit genommen, das wäre ein Nebenprodukt. Ich habe versucht, den Text auszulegen, dem eigentlichen Sinne nach, aber es sind noch andere Anwendungsmöglichkeiten in Kapitel 10, besonders für Evangelisation und Mission. Gehen wir zu Kapitel 11. Das ist Groß C, ja. Hier haben wir die Grenzen der Verwerfung Israels. Die Grenzen der Verwerfung Israels. Sie ist also nicht absolut ewig. Es geht um zeitliche und räumliche Grenzen. Es geht um zeitliche und räumliche Grenzen. Zuerst die Verse 1 bis 10. Verse 1 bis 10. Die Verwerfung Israels ist eine, die nur teilweise ist. Und dies kann wieder in etwa 5 Abschnitte aufgeteilt werden. Zuerst der erste Teil von Vers 1. Vollständige Verwerfung wird grundsätzlich einmal verneint. Vollständige Verwerfung wird verneint. Also, da wird schon die Grenze erwähnt. verschließt Gott sein Volk, das sei fern, nicht als Volk. B. Unvollständige Verwerfung wird gezeigt, ab Vers 1b schon und dann bis Vers 5. Hier haben wir drei Gedanken. Wenn Sie nicht in der Gliederung sind, können Sie die noch hinzufügen. Erstens, also Punkt Römisch 1, unvollständige Verwerfung wird gezeigt am Beispiel des Paulus selbst in 1b. Er selbst ist doch angenommen, ein Israelit, folglich kann nicht ganz Israel verworfen sein. Zweitens, Punkt Römisch 2, er zeigt es, dass die Verwerfung nicht vollständig ist, dass sie unvollständig ist an einem Beispiel aus der Zeit des Elia in den Versen 2 bis 4. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht lesen. Und drittens, in Vers 5, er zeigt die Unvollständigkeit der Verwerfung in einer Aussage über die gegenwärtigen jüdischen oder israelitischen Gläubigen. Gegenwärtige und zu seiner Zeit gläubige Israeliten. So ist, also so wie damals, so ist in der jetzigen Zeit also auch ein Überrest nach Gnadenerwählung vorhanden. Also es gibt jetzt auch solche, die noch glauben, folglich kann Israel nicht verworfen sein, total. C. Jetzt spricht er von dem Beweggrund der unvollständigen Verwerfung. In den Versen 5 und 6. Warum ist Israel nicht vollständig verworfen? Weil es Gnade gibt. Vers 5. Ein Überrest nach Gnadenerwählung. Gott ist gnädig gewesen und es gibt Menschen, die haben diese Gnade angenommen. Vers 6, wenn aber durch Gnade, dann nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Das ist der Beweggrund, weshalb es noch einige gibt, die nicht verworfen sind. Die haben die Gnade angenommen. D, Vers 7, nur ein Teil gilt als erwählt. Und hiermit zeigt er, dass die Verwerfung nur eine Teilweise ist. Was ist also zu sagen? Was Israel suchte, das erlangte es nicht als Volk. Aber die Erwählten erlangten es, das heißt, ein Teil dieses Volkes Israels, das sich rufen ließ. Übrigens, bei Erwählten müssen Sie nie gleich denken an etwas, das vorher geschieht, also vorher erwählte. Erwählte sind die vor Gott Kostbaren, die Geschätzten, das sind seine eigenen, ja? In diesem Sinne Erwählte. Die sich rufen ließen, die es angenommen haben, das sind die Erwählten. Die Erwählten erlangten es, nicht die vorher bestimmt waren, sondern die jetzt erwählt sind, die sind das, weil sie glaubten, weil sie die Gnade angenommen haben, und die haben das erlangt, was der Rest Israels nicht erlangte, nämlich die Glaubensgerechtigkeit. Also ein Teil gilt als erwählt, aber nicht das Ganze, weil nicht jeder sich rufen lässt. E. Jetzt gibt er das Los der Nicht-Erwählten an. Das heißt, die dem Ruf nicht Folge leisten. Nicht die nicht bestimmt waren, sondern die nicht wollen. Das hat er in Kapitel 10 gesagt. Warum ist man nicht erwählt? Woran liegt die Schuld? Vers 10 dürfen wir jetzt nicht vergessen, bei Kapitel 11. Ja? Wenn hier von Erwählten die Rede ist, dann aufgrund dessen, was geglaubt wurde, die den Glaubensweg einschlagen, Kapitel 9, 30 bis 33, und dann Kapitel 10, die sind es, die sich erwählen lassen. Aber die anderen, die sind dann verworfen. Was ist ihr Los? Verse 8 bis 10. Die übrigen wurden verhärtet, die im Unglauben verblieben. So wie geschrieben steht, Gott gab ihnen einen Schlafgeist. Wann? Nicht bevor sie die Gelegenheit hatten zu glauben und damit sie also nicht glauben konnten, sondern als Gericht für das Nicht-Glauben-Wollen. Gott gab ihnen einen Schlafgeist, Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören, bis zum heutigen Tag. Das ist die Antwort Gottes auf Unglauben. Es bleibt natürlich dabei. Gott kann dann weiter noch verhärten, wenn wir hart bleiben. Vers 9. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Das heißt, sie haben sich also zuerst verschuldet. Hinterfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ich sage also, nee, jetzt ist es soweit, bis Vers 10, das ist ihr Los. Zweite Feststellung in Bezug auf die Grenzen der Erwählung. Wir haben also erstens gesagt, sie ist eine nur teilweise. Zweitens, die Verwerfung der Nicht-Erwählten ist nicht endgültig. Wir haben also zwei Israels jetzt. Ein Israel, das am Anfang an Jesus glaubt. Petrus, die Jünger Jesu, die kommen alle aus Israel. Paulus, die erste Gemeinde kommt aus Israel. Das ist das glaubende Israel. Das ablehnt mit Stephanus und ihn steinigt und später wieder mit Paulus die Botschaft ablehnt. Die ungläubig bleiben, das ist das zweite Israel. Und jetzt will Paulus sagen, dass es auch hier Grenzen gibt. Es bleibt nicht dabei, dass also am Anfang die Gelegenheit war, aber dann wird es verhärtet, sondern die Verwerfung der am Anfang nicht Erwählten, das heißt, die Botschaft nicht annahmen, die Verwerfung solcher ist nicht endgültig. Und das ist die gute Botschaft. Und der widmet sich Paulus im größeren Teil dieses Kapitels. Die Verse 11 bis 32 sind der größere Teil. Und sie sind diesem Gedanken gewidmet, dass die ungläubigen Juden, die Gemeinde Jesu vor sich hat, nicht im Unglauben bleiben muss. Man sollte nicht so denken. Hier hilft er der Gemeinde. Dreierlei ist hierüber zu sagen, das heißt, dieser größere Teil kann in drei aufgegliedert werden, Verse 11 bis 15, dann 16 bis 24, ich glaube, in meiner Gliederung ist das da so, und die Verse 25 bis 32. Zuerst die Verse 11 bis 15, es ist Hoffnung da für Gestrauchelte. Gestrauchelte solche, die nicht glauben wollten und dann gestolpert sind. Erstens hält Paulus fest, ihr Straucheln, ihr Stolpern, ihr Nein ist nicht das Letzte. Das ist nicht das Letzte. Ich sage also, strauchelten sie, damit sie fallen sollten? Dies scheint etwas missverständlich zu sein. Denken wir hier nicht an eine Art Prädestination, sondern was Paulus hier fragt, ist, als sie stolperten an diesem Stein des Christus, war es so, dass sie dann fallen sollten und unten bleiben sollten? Der Stolper ist noch nicht gefallen. Ja? Israel ist gestolpert. War das der Sinn dieses Stolperns, dass sie dann fallen und unten bleiben? Das sei fern. Dieser Gedanke komme uns nicht in den Sinn, mein Paulus. Auf keinen Fall. Also, das ist nicht das Letzte, dass Israel gestrauchelt ist oder sich gestoßen hat am Stein des Anstoßes Christus. Was ist denn die Absicht Gottes? Zweitens. Punkt Römisch 2. Israel soll zur Eifersucht gereizt werden. Hier meint Paulus das im positiven Sinne, ja? Wie auch in Kapitel 10. Eifersucht im Positiven. Das heißt, er hofft, dass sie irgendwie gereizt werden, zu kommen. Das ist, was jetzt geschehen soll. Israel soll jetzt zur Eifersucht gereizt werden. Und wenn Sie Juden kennen, hier ist die Aufgabe. Ja? Israel soll gereizt werden, gezogen werden, gelockt werden, zur Eifersucht, zum Suchen gebracht werden, 11b. Sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil zu denen von den Völkern gekommen. Warum? Um sie zur Eifersucht zu reizen. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Warum sagen denn Leute, wir hätten keine Aufgabe in Israel? Ja? Hier steht's doch. Das Heil ist von Israel zu uns gekommen, damit wir sie reizen, direkt und indirekt, um sie zur Eifersucht zu reizen, um sie zu locken, zu ziehen. Drittens, Paulus bringt zum Ausdruck, dass es Hoffnung gibt für diese, die jetzt nicht dabei sind. Das ist nicht das Letzte, dass sie nicht erwählt sind. Übrigens, Sie merken, dass das mit der Erwählung gar nicht so permanent ist, ja? Und mit der Nichterwählung. Nichterwählte können die Erwählung verlieren, heißt es. Und Erwählte, oder Erwählte können die Erwählung verlieren und Nichterwählte, die können wieder erwählt werden. Das hat also nicht mit Prädestination zu tun, für Paulus. Wir müssen also etwas umdenken, glaube ich, die wir noch etwas so von der Schultheologie haben über den allgemeinen Protestantismus. Also auch bei den Taufgesinnten gibt es da solche Reste. Ja. Die sind irgendwie reingesickert. So abgekapselt haben wir auch nicht gelebt. Also drittens, Wiederaufnahme wird in Aussicht gestellt. Wiederaufnahme wird in Aussicht gestellt. Verse 12 bis 15. 12 bis 15. Wenn ihr Fehltritt der Reichtum der Welt bedeutet und ihr Abnehmen der Reichtum derer von den Völkern, wie viel mehr ihre Fülle? Denn ich sage euch, denen von den Völkern, insofern ich der Apostel derer von den Völkern bin, ich verherrliche meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise mein Fleisch zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt bedeutet, was wird die Annahme anders sein, denn Leben aus den Toten? Hier werden wir wohl etwas stehen bleiben müssen bei einigen Ausdrücken. Vor allem bei diesem letzten, nicht wahr? Und wenn Sie noch andere haben, können Sie Fragen stellen, die Hand heben. Aber der letzte Ausdruck scheint doch etwas schwierig. Wenigstens für mich war er lange schwierig. Mir scheint, er bezieht sich zunächst wohl auf Israel. Das heißt, wir können die Frage stellen, Leben aus den Toten für wen? Zuerst wahrscheinlich Leben für Israel. Mit anderen Worten, wenn Israel einmal zum Glauben kommt, dann wird das ein Leben aus dem Tode sein. Warum so? Aufgrund von Ezechiel 37, wo die Totengebeine sind. Israel ist hoffnungslos tot, zerstreut. Aber damit verheißen, dieses Israel kann gerettet werden. Und aufgrund davon spricht er wahrscheinlich von diesem. Wenn die mal angenommen werden, wenn die mal sehen ihren Gekreuzigten, dann wird Leben aus dem Tode da sein. Das Argument scheint wie folgt zu sein. Wenn in der Verwerfung schon ein Segen liegt, wie immer auch, dann sicherlich wird ein Segen sein in der Wiederaufnahme. In der Wiederaufnahme erfährt Israel geistliche Auferstehung anhand von Ezechiel 37, aber auch völkische, nationale Auferstehung ebenfalls. Ezechiel 37. Da ist von beidem die Rede. geistlicher Auferstehung, von geistlicher Auferstehung und von nationaler Auferstehung. Beides Leben aus dem Tode. Auf dieser Auferstehung folgt dann aber auch Erneuerung der ganzen Erde zu Anfang des tausendjährigen Reiches. Eine Erneuerung der ganzen Erde. Und später kommt dann die Erneuerung der ganzen Schöpfung. Ob Paulus diese Verbindungen da sieht, das ist die Frage. Also zuerst für Israel persönlich, aber dann hat das Auswirkungen in der Konsequenz im tausendjährigen Reich und danach. Das hat also große, schlägt Wellen, wenn Israel einmal wieder zurückkommt, wieder aufgenommen wird. B, die Verse 16 bis 24. 16 bis 24. Über eine rechte Einstellung zum ungläubigen Israel. Hier wird es praktisch, nicht wahr? Es war schon vorhin, weil wir Israel zur Eifersucht reizen sollen, nicht nur durch ein Beispiel, sondern auch durch unsere Botschaft. Aber jetzt nimmt sich Paulus Zeit, die Einstellung eines heidnischen Christen zu klären, dem ungläubigen Israel gegenüber. Wie soll diese Einstellung aussehen? Erstens, man soll wissen, Israel ist heilig. Israel gilt als heilig. Was heißt das? Zuerst Gott zugeordnet. Rein geheiligt ist Israel nicht. Kein Ungläubiger ist in dem Sinne heilig. Das wird man erst durch das Evangelium, durch den Heiligen Geist. Aber heilig in dem allgemeinen Sinne, dass im Alten Testament, es gehört Gott, es ist Gott zugeordnet. Gott hat Absicht mit ihm, in diesem Sinne, im alttestamentlichen Sinne heilig zugeordnet. Nur in diesem Sinne, meint Paulus, ist das hier wahrscheinlich. Nicht im Sinne von rein. Das sind die zwei Grundbedeutungen von heilig. Also, das sollen wir wissen, dass Israel nicht in einem äußerlichen Sinne unrein ist, wie Israeliten die Heiden früher für unrein hielten, sondern Israel ist ein Volk da, das für Gott da ist, es ist ein Gottesvolk. Man darf also nicht schlecht denken über Israel. Das wird Paulus sagen. Zweitens. Man soll sich nicht gegen Israel rühmen. Man soll sich nicht gegen Israel rühmen. Das könnte sehr schnell geschehen. Verse 17 bis 21. Die Verse will ich jetzt nicht lesen. Ich meine, sie sind mehr oder weniger bekannt. Wenn nicht, kann man sie noch lesen. Hier möchte ich auf die Verse 17 und 18 etwas eingehen. Die können wir jetzt lesen. Wenn aber einige der Zweige, vielleicht sollte man den ganzen Vers 16 lesen, ja? Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse, das heißt der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen wurden und du, nicht Israelit, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig wurdest, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Aber er sagte, ja. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, gegen die Zweige, folgendes, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Man maße sich nicht zu viel an. Was ist zu diesen Begriffen Zweig und Wurzel zu sagen? Hierüber schwitzen die Ausleger. Darf ich Ihnen mein Ergebnis geben? Folgendes. Im Natürlichen bestimmt der Zweig aus der besseren Art beim Popfen. Beim Pfropfen bestimmt im natürlichen Gebiet, in der natürlichen Welt, der Zweig aus der besseren Art, die Frucht. Das war das andere Gemeinde gehabt. Sie haben einen schlechten Baum und sie holen sich von einem guten einen Zweig und topfen ihn auf. Der neue Zweig, der von der besseren Art, er bestimmt die Frucht. Das ist dem Natürlichen so. Hier aber ist es anders. Hier bestimmt der Baum die Frucht. Und die eingepfropften wilden Zweige werden verwandelt. Gott hat an Nicht-Israeliten eben auf übernatürliche Weise, nicht auf natürliche Weise gehandelt. Paulus stellt die Größe Gottes heraus. Paulus ist nicht unwissend über Propfen. Ja? Er ist viel zu sehr zu Hause in Palästina. Er weiß genug davon. Aber er will zeigen, jetzt geht es einmal übernatürlich zu, aber ich brauche dies als Bild, sodass man es versteht. Und verstanden hat man es sehr gut. Nur nicht immer. Gott hat an Nicht-Israeliten eben hier auf übernatürliche Weise gehandelt. Umso mehr ist das Verbleiben am Baum nicht selbstverständlich. Umso mehr ist es nicht selbstverständlich, da Gott gehandelt hat auf übernatürliche Weise. Das sagt Paulus. Sondern es bleibt Gnade. Es ist mir schwer zu verstehen, warum man das immer nicht verstehen kann. Geht es Ihnen nicht oftmals mal so? Sie können nicht verstehen, warum man nicht verstehen kann? Ich komme gerade heute Abend von einer Bibelschule. Und dann hatte jemand etwas geäußert. Ich kann das nicht verstehen. Da habe ich gesagt, ich kann verstehen, dass Sie das nicht verstehen. Das ist auch schon mal viel wert, nicht wahr? Wenn ein Lehrer das tun kann. Aber hier ist es so klar, dass die eingepfropften Zweige sich nicht rühren. Die Möglichkeit besteht, dass sie wieder entfernt werden können. Ja? Es ist alles nur Gnade. Wo sagt er das? Du stehst durch den Glauben. Du stehst durch den Glauben. Vers 20, ja? Durch den Unglauben kam es, dass sie ausgebrochen wurden, aber du stehst ja nur durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott der natürlichen Zweige nicht schonte, dass er auch deine etwa nicht schonen werde. Pass auf. Ja? Es wird immer nur Glauben sein, wenn wir bewahrt bleiben. Immer nur. Ob sie an die ewige Sicherheit glauben oder nicht, ja. Es wird immer nur Glauben sein und pure Gnade sein, wenn wir dort ankommen. Immer. Was immer unsere Überzeugungen sind, das wird es bleiben. Gnade bedeutet also nicht schon, nach Paulus, ewige Sicherheit. Was ist aber die Wurzel? Jetzt muss ich zum Schluss eilen, ich habe noch einiges zu diesen Versen. Was ist die Wurzel? Die Wurzel ist, scheint mir, das vorchristliche gläubige Israel. Das vorchristliche gläubige Israel, geprägt und getragen von der Offenbarung Gottes. Geprägt und getragen von der Offenbarung Gottes. Welche Offenbarung? Die Offenbarung Gottes in Wort und Geschichte. Gott hat sich in Wort und in Geschichte offenbart. Geschichte, ein Beispiel, rotes Mehl, ja, hat dann sich offenbart. Nun gibt es eine Menge Schriftstellen, das würde vielleicht doch zu weit führen, die jetzt anzuführen. Das kann ich das nächste Mal vielleicht Ihnen geben. Es gibt eine Anzahl von Schriftstellen, die uns zeigen, wo die Gemeinde eigentlich geschichtlich herkommt. Sie kommt nicht nur so schnell aus dem Himmel am Pfingsttage, sondern sie hat hier auf Erden eine Geschichte im Alten Testament. Und zwar in dem gläubigen Teil Israels, die Fortsetzung, wovon die ersten gläubigen Christen waren. Das scheint mir ist die Wurzel. Jene gläubige Gemeinde in Israel, das getränkt war von der Offenbarung Gottes, des Wortes Gottes und den Handlungen Gottes in der Geschichte. Das trägt uns heute. Davon leben wir auch heute noch. Ja. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass wir eine so reiche Tradition haben. Auch wir haben Wurzeln in dir und im Wort und in der Geschichte Israels. Hilf uns, Herr, zu einer rechten Einstellung zu unseren ungläubigen Brüdern in diesem Volk. Amen.